Adelaide Edison Pollard, das war eine Lehrerin an einer Missionsschule in New York. Und sie hat sich auch gewünscht oder erhofft, dass sie auch mal selbst Missionarin wird und nach Afrika gehen kann. Und 1902, als sie auf die 40 zuging, hat sie sich wirklich bemüht, das nötige Geld, die nötigen Mittel aufzubringen, um nach Afrika reisen zu können als Missionarin. Und zu ihrer Enttäuschung hat es nicht funktioniert. Sie hat nicht die Mittel aufbringen können und diese Tür blieb verschlossen. Und tief enttäuscht an einem Abend und sehr entmutigt auch im Glauben, nahm sie dann an einem Gebetsabend teil. Und bei diesem Gebetsabend hat eine ganz alte Frau gebetet und sie hat Folgendes gebetet: Herr, hab einfach deinen eigenen Weg mit unserem Leben. Und Adelaide, die wurde so ermutigt durch dieses Gebet, dass sie noch am selben Abend ein Lied schrieb, basierend auf Jeremia 18, 1-6. Und das Lied heißt folgendermaßen: Have thine own way, Lord. Im Deutschen: Nimm du mich ganz hin, o Gottes Sohn. Dieses Lied ist heute weltweit bekannt. Es wird überall auf der Welt gesungen. Es ermutigt so viele Menschen. Und so nebenbei, da sieht man, was das Gebet einer älteren Frau in der Öffentlichkeit bewirken kann. Ich will nochmal die erste Strophe zitieren: Nimm du mich ganz hin, o Gottes Sohn. Du bist der Töpfer, ich bin der Ton. Mach aus mir etwas nach deinem Sinn. Während ich harre, nimm mich ganz hin. Und genau das ist auch der Bibeltext, das Thema meiner Predigt heute. Lass uns aufschlagen, Jeremia 18, Vers 1-6. Ich lese aus der Elberfelder Übersetzung. Das Wort, das von Seiten des Herrn an Jeremia erging, indem er sprach: Mach dich auf und geh in das Haus des Töpfers hinab, und dort werde ich dich meine Worte hören lassen. Und ich ging in das Haus des Töpfers hinab, und siehe, er machte eine Arbeit auf der Scheibe. Und das Gefäß, das er aus dem Ton machte, missriet in der Hand des Töpfers. Und er machte wieder ein anderes Gefäß daraus, wie es in den Augen des Töpfers zu tun richtig ist. Und das Wort des Herrn erging an mich, indem er sprach: Vermag ich euch nicht zu tun wie dieser Töpferhaus Israel, spricht der Herr. Sieh, wie der Ton in der Hand des Töpfers, so seid ihr in meiner Hand, Haus Israel. Bevor wir tiefer in den Text einsteigen, einmal kurz zum Hintergrund der Geschichte, damit wir es auch besser in die Heilsgeschichte einordnen können. Ungefähr im Jahr 627 vor Christus wird Jeremia als junger Mann, vielleicht Teenie oder Jugendlicher kann man sagen, zum Propheten berufen. Und er hat eine Aufgabe: Er soll das Volk Israel zur Buße führen. Er soll sie warnen vor dem Gericht, das kurz bevorsteht. Denn die Babylonier, die standen vor der Tür und das Gericht stand bevor, dass das Volk Israel ins Exil verschleppt werden soll. Das Problem war, dass Sünde in das Volk hineingekommen ist. Sie haben Sünde geduldet, es gab Korruption, arme Menschen wurden ausgebeutet. Sogar die politischen und religiösen Führer, die haben die untere Schicht unterdrückt. Und außerdem haben sie sich anderen Göttern zugewandt und es haben sie so weit getrieben, dass sie dem Baal sogar ihre eigenen Kinder geopfert haben. Das können wir in Jeremia 19 nachlesen. Und deshalb hat Jeremia immer wieder Botschaften von Gott empfangen, die er dem Volk weitergeben sollte. Und das auch immer wieder sehr bildhaft. Wir merken das auch im Neuen Testament. Gott spricht gerne in Bilder, dass wir es uns besser merken können. Da werden zum Beispiel in Jeremia 13 wird von einem verrotteten Gürtel gesprochen oder in Jeremia 24 zwei Körbe mit Feigen. Also immer wieder nutzt auch Jeremia anschauliche Bilder, um klarzumachen, was jetzt bevorsteht, um auch vor dem Gericht zu warnen. Und diesmal läuft es etwas anders ab. Jeremia bekommt nicht direkt eine Botschaft, sondern Gott sagt: Du sollst erstmal einen Workshop mitmachen. Also sieht man auch, wie genial Gott als Pädagoge ist. Er soll erstmal jemand anderen beobachten und dann wird er ihm die eigentliche Botschaft offenbaren. Jeremia soll ins Tal gehen und da gibt es einen Töpfer, dem soll er zuschauen, den soll er beobachten. Dieses Töpfern, das ist ein interessantes Handwerk. Es ist ein uraltes Handwerk, aber es hat sich über die Jahrhunderte kaum verändert. Ich habe mal geguckt bei YouTube und so weiter. Da gibt es wirklich YouTuber, die haben Millionen Abonnenten und die töpfern einfach nur. Also es scheint irgendwie so etwas Beruhigendes zu sein, wenn man dem Töpfer zuschaut. Also es hat so ein bisschen so ein Comeback jetzt gegeben, also es ist irgendwie so ein Hobby zum, da stand so zum Meditieren, Stress abbauen. Aber an sich hat es einfach was Beruhigendes, wenn man das beobachtet. Und genau wie Jeremia diesen Töpfer beobachtet hat, will ich auch mit euch mal ein ganz kurzes Video anschauen, das ich auch bei YouTube gefunden habe. Bitte einmal anmachen, liebes Medienteam. Danke. Ja, danke schön. Was haben wir da gesehen? Ein Töpfer zerdrückt ein fast fertiges Gefäß, knetet das und macht daraus wieder ein neues Gefäß. Und was ganz Ähnliches hat Jeremia beobachtet. Als er den Töpfer beobachtet hat, hat er gesehen, dass das Gefäß misslungen ist in der Hand und er es zusammendrückt und wieder ein neues Gefäß daraus herstellt. Und Gott selbst deutet dieses Bild in Vers 5 und 6, das will ich nochmal lesen. Und das Wort des Herrn erging an mich, indem er sprach: Vermag ich euch nicht zu tun wie dieser Töpfer, Haus Israel, spricht der Herr. Sieh, wie der Ton in der Hand des Töpfers, so seid ihr in meiner Hand, Haus Israel. Also Gott stellt klar, wer der Töpfer ist und wer der Ton. Gott ist der Töpfer, das Volk Israel der Ton, und er kann die Geschicke Israels leiten, wie er will. Er stellt erst die Frage, kann ich das nicht auch so mit euch machen? Und er beantwortet sie selbst, natürlich kann ich das. Und weil sich das Volk durch den Bundesbruch, durch die Sünde, die sie zugelassen haben im Leben, wie so ein misslungenes Gefäß entwickelt hat, muss Gott einmal wieder alles zusammenkneten sozusagen. Der Tempel wird zerstört, das Volk Israel wird verschleppt. Und Jerusalem wird dem Erdboden gleichgemacht. Aber dann doch nach einiger Zeit wird er das Volk Israel wieder aufbauen. Auch diese hoffnungsvolle Botschaft hat Jeremia. Wir lesen das in Jeremia 30, Vers 18. So spricht der Herr: Siehe, ich will das Geschick der Hütten Jakobs wenden und mich über seine Wohnung erbarmen, und die Stadt soll auf ihren Trümmern wieder gebaut werden und die Burg soll stehen auf ihrem rechten Platz. Dieses Bild vom Töpfer und Ton, das ist ein Bild, das hier im Text natürlich in erster Linie auf Gott und das Volk Israel bezogen ist. Aber das wird immer wieder in der Bibel verwendet. An mindestens 10 Stellen finden wir dieses Bild, auch im Neuen Testament, Römer 9. Und es zeigt einfach diese Stellung zwischen Schöpfer und Geschöpf. In Jesaja 64, 7 heißt es auch: Dennoch bist du, Herr, unser Vater, wir sind der Ton und du bist der Töpfer. Wir alle sind Gefäße aus deiner Hand. Also es heißt, dieses Bild, das ist auch heute noch genauso relevant für uns. Und ich will 3 Lektionen aus dem Töpfer-Workshop Gottes mit euch betrachten. Das erste ist, der Töpfer ist dem Ton keine Rechenschaft schuldig. Das zweite ist, der Ton muss formbar bleiben. Und das dritte ist, der Töpfer hat ein klares Ziel vor Augen. Als erstes, der Töpfer ist dem Ton keine Rechenschaft schuldig. Was wir als erstes verstehen müssen, ist die Position Gottes und wo wir stehen. Dass wir die Stellung verstehen, die Rolle, die wir einnehmen im Vergleich zu Gott. Und jetzt könnte man ja sagen, warum ist das wichtig? Das ist doch eigentlich komplett klar. Als wir dieses Bild davon gelesen haben, da war auch klar, dass Gott der Töpfer ist und wir der Ton. Aber in unserem Leben zeigt sich das nicht, in unserem Verhalten. Wir vertauschen diese Rolle sehr, sehr oft. Wir verhalten uns nicht entsprechend der Stellung, die uns Gott zugelassen hat. Wir vertauschen diese Rollen. Jesaja 29, da heißt es: Wie kehrt ihr alles um, als ob der Ton dem Töpfer gleich wäre, dass das Werk spräche von seinem Meister: Er hat mich nicht gemacht. Und ein Bildwerk spräche von seinem Bildner: Er versteht nichts. Und wenn wir mal ganz ehrlich sind, in unserem Alltag, wir wissen es vielleicht theoretisch, aber in unserem Alltag verhalten wir uns doch oft so, als ob wir es besser wüssten als Gott. Wir finden insgeheim unsere eigenen Pläne besser. Das zeigt sich leider im Alltag immer wieder. Nehemia 18,12, das ist ein paar Verse weiter in unserem Text, da heißt es auch: Aber sie sagen, es ist umsonst, denn unseren Gedanken wollen wir nachgehen und jeder nach dem Starrsinn seines bösen Herzens tun. Ich lese es auch noch in der Luther-Übersetzung. Aber sie werden sprechen, daraus wird nichts. Wir wollen unseren eigenen Plänen folgen. Und leider ist es doch oft so in unserem Leben, dass wir unseren eigenen Plänen folgen wollen. Und wehe, Gott durchkreuzt unsere Pläne. Dann sind wir enttäuscht, wir sind entmutigt, wir sind entrüstet, frustriert, unzufrieden. Und so eine Reaktion auf diese Umstände, wenn unsere Pläne durchkreuzt werden, das zeigt letztendlich Misstrauen zu Gott. Wir stellen sein Handeln als Töpfer sinnbildlich in Frage, seine Arbeit als Töpfer. Wir sagen eigentlich letztendlich, was machst du da eigentlich, Gott? Was soll das? Jesaja 45,9: Weh dem, der mit seinem Schöpfer hadert, eine Scherbe unter irdenen Scherben. Spricht denn der Ton zu seinem Töpfer, was machst du? Dein Tun ist ungeschickt. Stellt euch mal Folgendes vor: Ihr seid in einer Firma mit 20.000 Mitarbeitern, ihr seid Maschinenführer und auf einer Betriebsversammlung bekommt ihr dann mit, dass der oberste Geschäftsführer, der CEO, ein neues Gebäude kaufen will. Er will viel Geld investieren und ihr so als Maschinenführer sagt dann, was soll das eigentlich, der kann das doch mein Gehalt stecken, so die typischen Antworten. Und ihr seid auch voll entrüstet, so wie geht er mit dem Geld der Firma um? Was würdet ihr dann machen? Würdet ihr dann in sein Büro hineinplatzen, ihn anschnauzen und sagen, was machst du da eigentlich? Ich glaube, der Geschäftsführer würde euch nur angucken und sagen, wer bist du überhaupt? Also wenn es gut läuft, wenn es schlecht läuft, kommt die Security, schmeißt euch raus und die Kündigung kommt dann per Brief hinterher. Ne? Das wird doch kein Mensch machen. Natürlich nicht, denn der Geschäftsführer, der trägt ja die Verantwortung. Der hat das Risiko, der hat die Investitionen im Blick. Und er muss sich ganz bestimmt nicht vor dem Maschinenführer rechtfertigen für die Entscheidung, die er trifft. Und das ist ein ganz schwaches Bild. Wie viel mehr, wie vermessen ist es eigentlich, dass wir Gott anklagen für das, wie er in unserem Leben handelt. Gerade wenn wir nicht verstehen, warum er es so tut. Er ist uns überhaupt keine Rechenschaft schuldig. Wir haben gar kein Recht, uns ungerecht behandelt zu fühlen. Andy Töf sagte das in einer Predigt zu Römer 9. Sich ungerecht behandelt zu fühlen, setzt einen Anspruch voraus. Wir haben überhaupt keinen Anspruch. Der Ton, der hat dem Töpfer nichts zu sagen und auch keine Forderung zu stellen. Und Gott ist so viel höher erhaben über uns wie der Töpfer über den Ton. Und er entscheidet, wie viel Druck er auf das Gefäß ausübt, damit es am Ende ein schönes Gefäß wird. Er entscheidet auch, ob daraus eine schöne Vase wird oder eine praktische Schüssel. Das ist Gottes Sache. Er ist souverän, er ist allmächtig. Er macht, was er will. Mit Nationen wie das Volk Israel, aber auch mit uns als Menschen und ganz persönlich mit deinem Leben. Und da habe ich mich auch gefragt, wie sieht es in meinem Leben aus, auch in deinem Leben? Kann es sein, dass wir doch oft mit Gott hadern, wie er so in unserem Leben handelt, dass wir manchmal sehr enttäuscht sind, sehr frustriert über das, was er zulässt oder vielleicht auch nicht zulässt, gerade wenn es anders läuft, als wir uns das manchmal vorstellen. Und wir haben, wenn wir ganz ehrlich sind, doch manchmal das Gefühl, Gott ist eigentlich herzlos, er ist willkürlich. Manchmal fragen wir uns vielleicht auch, warum bin ich hier und nicht woanders? Warum sehe ich so aus und nicht anders? Und oft gehen wir unseren eigenen Plänen nach, weil wir es insgeheim glauben, besser zu wissen als Gott. Und damit kommen wir zur zweiten Lektion. Der Ton muss formbar bleiben. Ich habe in einer Anleitung der Töpferei gelesen, ich habe mich ja so ein bisschen reingelesen, dass man immer wieder auch Wasser hinzutun muss beim Töpfern, damit es geschmeidig bleibt, damit keine Risse entstehen oder irgendwelche Verhärtungen im Ton. Sonst verliert es die Formbarkeit. Man muss ja auch sagen, der Ton selbst, der hat ja gar keinen Einfluss darauf, was am Ende aus ihm wird. Aber die Beschaffenheit des Tons, die ist trotzdem entscheidend für das Ergebnis. Und genauso ist es auch bei uns. Auch wenn Gott der souveräne Gestalter ist in unserem Leben, wir haben eine Eigenverantwortung, nämlich, dass wir uns formen lassen. Wir müssen es zulassen, dass Gott uns verändern kann. Als Jeremia den Töpfer bei seiner Arbeit beobachtet hat, hat er gesehen, dass das Gefäß misslungen ist. Und genauso kann es bei uns passieren, dass durch Eigenwille, durch Unbußfertigkeit, dass wir Sünde dulden in unserem Leben, da können Risse entstehen, Verhärtungen und am Ende Zerstörung. Und eins kann ich euch sagen, sich von Gott nicht mehr verändern zu lassen, ist ein ganz, ganz gefährlicher Zustand. In diesem Zustand war ja auch das Volk Israel. In Jeremia 7, 26 heißt es: Aber sie wollten mich nicht hören, noch ihr Ohr neigen, sondern waren halsstarrig und trieben es ärger als ihre Väter. Das Volk Israel wird immer wieder als halsstarrig bezeichnet, kann man heute sagen als, ja, vielleicht unbelehrbar, verstockt, stur. Und wir sollten einfach prüfen, wie es in unserem Leben ausschaut. Es ist ja manchmal so, dass wir uns nicht wirklich verändern lassen wollen. Vielleicht ist es bei dir so, dass Gott durch bestimmte Umstände in deinem Leben gesprochen hat und du weißt, ich muss mich eigentlich verändern und du tust es nicht. Vielleicht gab es auch eine Predigt, wo du ganz klar verspürt hast, das Thema ist bei mir noch nicht in Ordnung, aber du blockst ab. Vielleicht gibt es auch die eine Sünde, die du hassen solltest, die du aber liebst und die du duldest. Vielleicht gibt es auch sind Dinge in deinem Leben passiert, wo du das Gefühl hast, es geht nicht mehr zurück, aber es ist eigentlich längst Vergebung und Veränderung notwendig. Und vielleicht bist du auch mit der Zeit beratungsresistent geworden. Du lässt dich gar nichts mehr sagen, auch nicht von Gottes Wort, auch nicht von anderen Menschen. Und wenn das der Fall ist, dann will ich ganz neu dazu ermutigen, lass dich von Gott verändern. Bleib nicht so, wie du bist. Das ist ja so die Predigt der Welt. Bleib, wie du bist. Ich sage, bleib auf gar keinen Fall so, wie du bist. Sondern lass dich verändern zu einem immer besseren Abbild Jesu Christi. Also ich wünsche es für mich ganz persönlich, dass ich auf keinen Fall so bleibe, wie ich bin, weil ich weiß, dass noch ganz viel Luft nach oben. Lass uns Gott bitten, dass er uns verändert, dass er uns zeigt, wo die Stellen sind, wo wir verhärtet geworden sind. Lass uns Gott bitten, dass er uns Menschen schickt, gerade unsere Glaubensgeschwister, die uns korrigieren. Und lass uns das dann auch annehmen, lass uns etwas sagen lassen. Der Ton, der kann sich nicht aus eigener Kraft formen und genauso werden wir das auch nicht können. Wir können uns nicht tiefgreifend selbst verändern. Der Ton wird vom Tonmeister geformt und deshalb müssen wir uns auch Gott anvertrauen. Er muss uns verändern. Aber das Anvertrauen an Gott, das bedeutet aber auch, ich muss ihn so handeln lassen, wie er es will und nicht, wie ich es gern hätte. Und das kann manchmal schmerzhaft sein. Es ist aber immer heilsam. Aber manchmal muss der Töpfer mehr Druck oder weniger Druck für größere oder auch kleinere Veränderungen ausüben. Ulrich Bombosch sagte das mal: Wir wollen Veränderungen ohne wirkliche Veränderungen. Wir wollen so gerne diese kleinen oberflächlichen Veränderungen. Ich habe mal auch von einer Mutter gehört, die hat gebetet, dass sie mehr Geduld bekommt mit ihren Kindern. Und die Kinder wurden danach nur noch viel schlimmer. Also es war alles noch schlimmer. Und sie hat am Ende aber gemerkt, Gott wollte eigentlich dadurch mir eine Lektion erteilen, dass ich noch mehr Geduld erlerne. Eigentlich hat sie gebetet, Herr, mach, dass die Kinder ruhiger werden. Aber Gott hat ihr Gebet ernst genommen und er wollte ihr mehr Geduld beibringen. Wir haben unser Leben lang Veränderungen notwendig. Wir brauchen nicht glauben, dass wir in irgendein Alter kommen, wo wir dann sagen, jetzt, das war's, ich habe die Weisheit jetzt sozusagen, ich wollte jetzt nicht sagen, mit Löffeln gefressen. Wir müssen uns ein Leben lang verändern und glaubt auf gar keinen Fall der Lüge des Teufels, dass es irgendwann zu spät ist für Veränderung, dass ihr schon einmal zu viel gefallen seid. Wenn wir in den Händen Gottes bleiben, wenn wir bußfertig bleiben, wenn wir uns an ihn klammern, dann ist es nie, nie zu spät für Veränderung. Gott ist treu und gnädig, er wird in deinem Leben weitermachen, genauso wie der Töpfer es in diesem Bild gemacht hat, als das Gefäß misslungen ist. Er hat den Ton nicht in die Ecke geworfen und hat neues Material genommen. Er hat den gleichen Ton genommen und daraus ein neues Gefäß gemacht, so wie es ihm gefällt. Gott wird dich nicht wegwerfen, wenn du dich ihm anvertraust. Sondern er wird aus dir ein besseres Gefäß machen. Er ist treu und gnädig und er wird auch in deinem Leben weitermachen. Er wird dich im Glauben wiederherstellen, bis es vollendet ist. In diesem bekannten schönen Vers in Philipper 1,6 heißt es: Ich bin ebenso in guter Zuversicht, dass der, der ein gutes Werk in euch angefangen hat, es vollenden wird bis auf den Tag Christi Jesu. Wir dürfen daran glauben, dass Gott noch was mit uns vorhat. Das ist die dritte Lektion. Der Töpfer hat ein klares Ziel vor Augen. Der Töpfer hat eine konkrete Vorstellung, wenn er da arbeitet, was er am Ende aus diesem Gefäß einmal werden soll. Und er hat einen perfekten Plan. Im Psalm 139,16 heißt es: Deine Augen sahen mich, da ich noch nicht bereitet war, und alle Tage waren in dein Buch geschrieben, die noch werden sollten und von denen keiner da war. Also von Anfang an und bis zum Ende deines Lebens wird Gott an dir arbeiten, wenn du es zulässt, und er wird am Ende ein schönes Gefäß aus dir machen, eins zu seiner Ehre. Ich finde, eines der schönsten Beispiele in der Bibel, wie ein Mensch geformt wird, ist Petrus. Petrus ist ein normaler Fischer, er wird in die Nachfolge gerufen. Dann 3 Jahre lang erlebt er Jesus aus nächster Nähe. Er gehört zum innersten Kreis, er sieht heftige Wunder und er verleugnet Jesus 3-mal. Und das 3. Mal war nicht das letzte Mal, dass Gott gesagt hat, ich verwerfe ihn jetzt, sondern Petrus hat Buße getan und dann sagt Jesus, ich will meine Gemeinde auf dir bauen. Und er predigt an Pfingsten, 3000 Menschen bekehren sich. Und auch danach ist Gott mit ihm noch nicht fertig. Petrus ist immer noch im Formungsprozess. Später muss er von Paulus vor aller Öffentlichkeit zurechtgewiesen werden, weil er vor Menschenfurcht sich von den Heidenchristen distanziert hat. Er hat sich nicht mehr getraut, mit denen zu essen, als die jüdischen Gläubigen kamen. Und auch da sieht man, Gott arbeitet weiter an Petrus. Und er schreibt seine Geschichte mit Petrus. Heute ist Petrus einer der größten Apostel aller Zeiten. Seine Briefe sind in der Bibel und verändern tausende Menschen und ihr Leben. Und im himmlischen Neuen Jerusalem wird sein Name auf Ewigkeit auf dem Fundament der Stadtmauer stehen. Das hatte Gott mit Petrus vor. Und bis zum letzten Tag unseres Lebens wird Gott auch an seinen Kindern arbeiten. Und dann werden wir in Ewigkeit, vielleicht erst da, die Schönheit sehen. Das Meisterwerk, woran Gott gearbeitet hat. Gott sieht das Potenzial in deinem Leben. Und er sieht auch den Wert. Manchmal, wenn wir so in der Welt sind, dann fühlen wir uns sehr wertlos. Vielleicht, weil wir nicht die Leistung bringen, die wir gerne bringen würden. Vielleicht, weil wir nicht so aussehen, wie wir aussehen. Vielleicht, weil wir nicht da stehen oder an dem Punkt sind in unserem Leben, wo wir gerne sein würden. Vielleicht haben wir auch das Gefühl, dass Gott uns gar nicht gebrauchen kann, auch nicht in der Gemeinde. Und wenn wir tatsächlich auf uns schauen, dann ist da manchmal auch nicht so viel von Wert. Der Ton an sich, dieser Klumpen, der hat auch keinen Wert. Aber wenn der Meister da dran geht, da kann daraus ein unbezahlbares Meisterstück werden. Ich habe mal gelesen, es gibt so eine Tonvase aus China, die Quanlong-Vase, weiß nicht, ob ich es richtig ausspreche, die wurde für über 40 Millionen Dollar versteigert. Die kam aus so einer Kaiserdynastie, wurde sehr aufwendig hergestellt, ist sehr selten. Und da merken wir einfach, aus einem klumpen Ton ist ein 40 Millionen Dollar Stück geworden. In einem Zitat heißt es: Du bist nicht geliebt, weil du wertvoll bist, sondern du bist wertvoll, weil du geliebt bist. Du bist Gott so viel wert, dass er seinen eingeborenen Sohn auf die Welt gesandt hat und ans Kreuz hat lassen bringen und er ist für deine Sünden gestorben. Das ist der Wert, den Gott in dir sieht. Und das ist auch gleichzeitig das Ziel. Das Ziel ist, dass wir seinem Sohn, Jesus Christus, immer ähnlicher werden, dass wir sein Abbild werden. Kolosser 1,16b heißt es: Alles ist durch ihn und zu ihm hin geschaffen. Du wurdest geschaffen, um ein Ebenbild Jesu Christi zu werden. Und jede Kleinigkeit oder vielleicht auch ein großer Einschnitt in deinem Leben dient diesem Endziel, dass du Jesus Christus ähnlicher wirst. Genau wie die Berührung des Töpfers ja auch am Ende, es zielt alles darauf ein, am Ende dieses eine Gefäß zu werden. Ich fasse zusammen. Gott hat Jeremia in den Praxisunterricht geschickt. Wir haben einige Lektionen gelernt. Und mein Gebet ist es einfach, dass diese Lektionen tiefgreifend unser Leben verändern und prägen. Die erste Lektion war, der Töpfer ist dem Ton keine Rechenschaft schuldig. Das heißt, selbst wenn wir unerfüllte Träume haben oder Erwartungen, Enttäuschung, Leid, egal wo wir gerade durchgehen, wir haben nicht das Recht, Gott anzuklagen oder sein Handeln in Frage zu stellen. Wir sollten stattdessen Gott als souveränen Gestalter unseres Lebens vertrauen. Und vielleicht ist heute auch der Punkt, wo wir ganz neu sagen müssen, Herr, mein Leben spiegelt das nicht wider, dass ich dir vertraue. Vielleicht, ich habe so viel Misstrauen. Vielleicht müssen wir uns ganz neu Gott anvertrauen, dass er es wirklich gut mit uns meint. Dass er als Töpfer es gut meint und dass er es besser weiß als wir. Dass er einen besseren Plan hat. Vielleicht müssen wir unsere Rebellion und eigenen Pläne aufgeben. Ich glaube, dass tief in jedem Menschen diese Sehnsucht da ist, sich einfach fallen zu lassen in die wunderbaren Hände des Schöpfers, des Tonmeisters. Und dort kommen wir zur Ruhe. Die zweite Lektion war, der Ton muss formbar bleiben. Lasst uns weich und formbar bleiben. Lasst uns doch von Gottes Wort etwas sagen lassen und auch von anderen Menschen, auch von unseren Geschwistern. Vielleicht ist es auch Zeit für Veränderungen in deinem Leben, wo du weißt, das muss schon lange aufgeräumt werden. Da muss Buße getan werden. Und lass uns das zu unserem täglichen Gebet machen. Herr, hilf mir, verändere mich. Lass mich stille halten, bis du fertig bist mit mir. In der dritten Lektion heißt es, der Töpfer hat ein klares Ziel vor Augen. Ich finde dieses Bild vom Töpfer und Ton so ein wunderbares Bild, wie Gott liebevoll, geduldig, präzise an uns arbeitet. Mal mehr Druck, mal weniger. Und irgendwann ist das Meisterwerk fertig. Er hat einen perfekten Plan. Das Endziel ist, Jesus Christus, ihm ähnlicher zu werden. Und das Schöne ist, auch wenn was misslingt, wenn wir Mist bauen, Gott lässt uns nicht fallen, wenn wir bei ihm bleiben. Und irgendwann werden wir ein wunderschönes, nützliches Gefäß zu seiner Ehre werden. Also es gibt Hoffnung auch für kaputte Leben, für verlorene Menschen. Er will auch dich gebrauchen. Ja, was ist eigentlich aus der Adelaide Pollard geworden? Sie ist tatsächlich noch nach Afrika gekommen später, aber nicht als Missionarin. Sie hatte diesen Plan für sich selbst oder diese Hoffnung, Missionarin zu werden, aber Gott hatte einen anderen Plan. Er hat aus ihr eine Liedschreiberin gemacht. Sie hat über 100 Kirchenlieder geschrieben und mit einigen Liedern werden heute tausende Menschen immer noch täglich ermutigt und im Glauben gestärkt. Also Gott hatte einen Plan für Adelaides Leben und er hat genauso auch einen Plan für dein Leben. Lass dich in seine Hände fallen und lass uns stillhalten, bis sein Werk fertig ist und er es vollendet hat. Amen. Wir können gerne eine Gebetsgemeinschaft machen. Lass uns dazu aufstehen. Wer beten will, kann es gerne tun.